Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bieten. Herr, wir wollen dir danken, dass wir etwas vom Glanz deines Angesichtes erfahren dürfen. Wir wollen dir danken, dass deine Kraft und deine Gegenwart in unseren Gotteshäusern erfahrbar ist. Wenn wir unsere Herzen für dein Wort öffnen, dass du unser Leben prägst und veränderst in dein Angesicht hinein und dass wir so mit aufgeschlagenem Herzen und offenen Händen dir entgegengehen dürfen, auch in diesem neuen Jahr 2021. Amen. Der Predigtabschnitt steht im Römerbrief, Kapitel 12. Da eine kleine Vorbemerkung: auf dem Wochenplan sind die Verse 1 bis 8. Das ist so der komplette Abschnitt. Ich habe aber gemerkt, es ist zu viel für eine Predigt. Und ich war im ersten Gottesdienst, auch den Hans-Joachim Viehweger gehalten hat, und es hat mich ein bisschen beruhigt, dass er dasselbe auch so erlebt hat. Der hat sich nämlich nur auf die ersten zwei Verse hin konzentriert, weil er genauso gemerkt hat, dass 8 Verse aus dem Römerbrief für eine Predigt einfach viel zu voll ist. Ich werde mich auf die ersten 3 Verse konzentrieren und auch nicht die Übersetzung nehmen, die jetzt hier ist. Das ist Luther, bitte um Verständnis, weil nämlich die Luther-Bibel an einer Stelle leider ein bisschen nicht ganz so korrekt übersetzt hat, und zwar an einer inhaltlich wichtigen Stelle. Deswegen gibt es eben dieses Blatt hier. Also ich würde bitten, da mal jetzt mitzulesen. Ich sage auch, an welcher Stelle das ist. Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Ich ermahne euch deshalb, Brüder, angesichts des göttlichen Erbarmens, euch selbst als Opfer darzubringen, lebendig und ausgesondert für Gott. Das wird ihm wohlgefallen. Es ist der folgerichtige Tempelgottesdienst für euch. Dann der Vers 2. Mit anderen Worten, übernehmt nicht die Maßstäbe des Olam Haseh. Also Olam ist Welt, Haseh diese, also dieses Weltlaufes, also das, was jetzt so die Welt halt prägt und ihre Bestimmungen. Und dann, jetzt kommt an dieser Stelle, da ist jetzt der entscheidende Unterschied. Bei Luther steht, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und im Griechischen steht aber, lasst euch viel mehr verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also bei Luther steht es aktiv, so als ob ich was tun müsste, ein Werk. Und im Griechischen steht aber, ich darf mich verändern lassen. Also Gott selber ist am Werk, und das ist doch ein entscheidender Unterschied auch dann. Also lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr wisst, was Gottes Wille ist, und einseht, dass das, was er will, gut und befriedigend ist und gelingen kann. Denn ich fordere jeden einzelnen von euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, auf, keine übertriebenen Vorstellungen von seiner eigenen Bedeutung zu hegen. Entwickelt vielmehr eine nüchterne Selbsteinschätzung, ausgehend von dem Maßstab, den Gott jedem von euch gegeben hat, nämlich Vertrauen. Das sind jetzt, liebe Gemeinde, diese 3 Worte, die uns am letzten Sonntag schon ein bisschen beschäftigt haben, als es darum ging, dass Jesus Christus mit 12 Jahren zum ersten Mal den Tempel von Jerusalem besucht hat und dort mit den Schriftgelehrten gesprochen hat. Und wir haben gesehen, das war jetzt nicht auf dieser Ebene des IQ, sondern es ging jetzt hier auch bei diesem Gespräch um den GQ. Und an dieser Stelle würde ich gerne nochmal ansetzen. Also IQ ist ja bekannt, Intelligenzquotient, wobei mir beim Bedenken schon wichtig geworden ist, Intelligenz ist jetzt nicht einfach nur was, was jetzt hier mit dem Kopf zu tun hat, sondern Intelligenz ist alles. was mit der sichtbaren Welt zu tun hat. Also das, denke ich, brauchen wir jetzt hier wirklich zum Verständnis, weil sonst gehen wir in eine Engführung rein, die dann nicht mehr passt. Deswegen habe ich hier eben auch das Wort Reden und nicht das Wort Denken hingeschrieben, weil Intelligenz alles ist, was jetzt hier mit dieser Welt zu tun hat, die uns umgibt. Denn die kann nur durch Intelligenz gesteuert werden. Ohne Intelligenz gäbe es kein Leben auf dieser Erde. Deswegen hat uns Gott auch als intelligente Wesen geschaffen. Und das ist gut so, das ist keine Abwertung jetzt. Also Intelligenz ist alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, mit unserem Biologischen. Und dann gibt's aber noch den zweiten EQ, den emotionalen Quotienten, man könnte auch sagen den ethischen Quotienten, nämlich das, was so relativ stark mein Leben bestimmt. Und das sind ja Emotionen, haben ja eine ganz starke Auswirkung auf die Art und Weise, wie ich lebe. Ich denke, jetzt als jeder von euch jetzt hier aufgestanden ist und die Entscheidung gefällt hat, zum Gottesdienst zu gehen, das war natürlich eine Entscheidung des Willens, aber das hat auch was mit Emotionen zu tun gehabt. Normalerweise gehe ich nur in einen Gottesdienst, wenn ich mich darauf freue. Ich gehe mal davon aus, ja. Also so geht's mir zumindest, ja. Und Freude ist ja eine positive Emotion. Wenn ich aufstehe und würde denken, oh, heute ist Sonntag, oh, jetzt muss ich da nach Paul Gerhard in diesen Gottesdienst, ja, mir da meine Stunde oder meine eineinhalb Stunden auf diesen Kirchenbänken absitzen und dann beginnt das Leben. Ja, dann beginnt der Sonntag, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Ja. Dann wäre das auch eine Sache von Emotion, aber ich glaube, nicht so ganz die passende jetzt für einen Gottesdienst. Wir haben am Freitagabend, habe ich mal mit einem Mann gesprochen aus dem Landkreis Dachau, so wie stark unsere Emotionen unser Leben bestimmen. Und er hat gesagt, also ich war bei 50% etwa, ich habe versucht vorsichtig anzusetzen. Und dann hat er gesagt, mindestens 50% unseres Lebens sind durch unsere Emotionen bestimmt. Ob ich irgendwas fröhlich mache oder irgendwas traurig, ja, ob ich voller Begeisterung bin oder zäh wie Kaugummi, die Stunden verrinnen, das sind alles Sachen, die haben mit den Emotionen zu tun. Ob ich mich über was aufrege oder eben gelassen eine Sache angehen kann, das ist eine Sache von Emotionen, das ist nicht eine Sache von Intelligenz. Das dritte Wortpaar, GQ, Glaubensquotienten. Hier habe ich bewusst hingeschrieben die Quelle, weil hier geht es nämlich wirklich um die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage ist jetzt für mich, womit füttere ich den EQ? Füttere ich den EQ zuallererst vom IQ her, also von der sichtbaren Welt, oder füttere ich meinen EQ von der Glaubensgrundlage her? Und dann kann ich nämlich mit Herausforderungen in einer ganz anderen Weise umgehen. Und das ist, denke ich, wirklich der Punkt, der uns hoffentlich durch dieses Jahr hindurch begleiten wird. Egal, was wir machen, ob wir Kirchenvorstandssitzungen haben, ob wir Hauskreise haben, ob wir persönlich in der Bibel lesen, ob es einen Jugendgottesdienst gibt, eine Kinderstunde, einen Seniorennachmittag, völlig egal. Es ist immer die Frage, wovon bekommt mein EQ die Nahrung. Und je nachdem werde ich völlig unterschiedlich reagieren. Und wir leben in einer Zeit, die entspricht der biblischen Zeit ziemlich stark, dass nämlich dieser GQ im Alltag bei der Masse unserer Menschen in Deutschland keine Rolle spielte. Dass sich das Leben alles in diesem Bereich von IQ und EQ abspielte. Und das ist die Zeit genauso wie zur Zeit der Bibel. Und das finde ich, ja, ich weise noch mal darauf hin, das finde ich an diesem Buch eben so genial von dem Markus Spieker, dass er das so deutlich aufschreibt, wie eigentlich die Umwelt ausgesehen hat, als die Bibel geschrieben wurde. Wenn wir nämlich nur die Bibel lesen, dann denken wir, oh, das muss doch damals ein fantastisches Leben gewesen sein. Ja? Jeder hat den Namen Gott in den Mund geführt. Stimmt ja.
Aber das war nicht das hier, was hier gemeint ist. Das war nicht die Glaubensgrundlage. Die Griechen und die Römer, das war ja so ein bisschen die Umwelt der Heiligen Schrift im Alten Testament und im Neuen Testament, die haben Gott und Götter noch und nöcher gehabt. Und wenn ich das nur vom Geschichtsunterricht her angehe, dann denke ich mir, das müssen religiöse Menschen gewesen sein, von vorn bis hinten. Selbst wenn die auf die Toilette gegangen sind, haben die auch noch einen Gott dafür gehabt. Und das stimmt auf der einen Seite, aber eben nur auf der einen Seite. Das hat nämlich nichts damit zu tun. Griechen und Römer haben nämlich sich Götter nach ihrem eigenen Bild gemacht. Da war Gott nämlich das Objekt, der Mensch war das Subjekt, der Mensch hat sich seine Gedanken gemacht. Und darum kreisen all die griechischen Philosophen, die haben sich alle Gedanken über Götter gemacht. Die Römer haben es ein bisschen nüchterner gesehen, die waren nicht so die Philosophen, die waren mehr so die Praktiker, haben lieber Straßen gebaut. Aber da haben auch Gottheiten eine Rolle gespielt. Aber es waren alles selber ausgedachte Gottheiten. Das müssen wir uns erstmal auf uns wirken lassen, das ganze Altertum. Alle Religionen um Israel herum, die haben Namen für Götter gehabt, also so, da reicht unsere Sprache gar nicht aus. Und alles war selber ausgedacht. Jede Religion außerhalb der Bibel sind ausgedachte, selbst von Menschen ausgedachte Götter und nichts anderes. Deswegen verhalten die sich auch so, wenn man da so griechische Mythen anschaut. Ja, da wird herumgehurt im Götterhimmel und dann entstehen irgendwelche Halbwesen. Und Gottheiten werden aus der Verbindung von irgendwelchen Gottheiten verstanden. Und dann wird rumgestritten, dann bringt der eine Gott den anderen um und dann versöhnen sie sich ab und zu mal wieder und feiern wieder mal irgendein Hochzeitsmahl. Die Menschen haben ihr Leben angeschaut und haben das quasi Gott in die Schuhe geschoben. Der Mensch das Subjekt und Gott das Objekt. Und im Alltag hat das überhaupt nichts zu tun gehabt. Im Alltag war weitgehend die Intelligenz das Sagen, also die sichtbare Wirklichkeit. Und wie ein Mensch gelebt hat, das hat eigentlich gar keine große Rolle gespielt. Es gibt Ausnahmen, ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen holzschnittsartig. Aristoteles hat auch ein Buch über die Rhetorik geschrieben, wo er geschrieben hat, ja, ein Mensch, also Rhetorik heißt jeder, der reden kann. Das heißt, jeder Mensch eigentlich ist ein Rhetoriker. Ein Rhetoriker muss auch ein bisschen nach dem leben, was er sagt. Das war aber fast schon der einsame Rufer in der Wüste. Die Mehrzahl der damaligen philosophischen Ausrichtungen war genau das Gegenteil. Die haben gesagt, Hauptsache der schwätzt gescheit daher, wie er lebt, das ist ja seine Privatansicht. Übrigens heute auch, habe ich auch hier schon gehört in Paul Gerhardt diese Meinung. Das ist nicht so weit weg, wie wir vielleicht denken. Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern ist wirklich manchmal auch sehr bedrängend, sehr nahe Gegenwart. Und das müssen wir einfach wirklich sehen. Die haben hauptsächlich den Intellekt betont, aber alles natürlich nur bei den freien Menschen. Die Sklaven, die haben ja überhaupt keine Rechte gehabt. Und in diesem sozialen Umfeld ist die Heilige Schrift geschrieben worden, völlig anders. Weil da steht nämlich nicht, der Mensch hat sich Gott nach seinem Bild erschaffen, sondern Gott hat sich den Menschen nach seinem Bild erschaffen. Und das ist GECU, die Glaubensgrundlage. Und das ist die Herausforderung, die ein glaubender Mensch seit der zweiten Seite in der Heiligen Schrift, seit Adam und Eva steht. Er ist geschaffen worden von Gott zum Bilde Gottes. Das heißt also, die Emotionen, die unser Leben ausmachen, die sollten von dem Glaubensquotienten her geprägt sein. Wenn ich als Mensch zum Bilde Gottes geschaffen bin, dann ist das meine Grundlage, die auf die Emotionen hinwirken und nicht zuerst der Intellekt. Und diese Glaubensgrundlage, die soll dann auch meinen Intellekt prägen, denn auch der Verstand ist keine neutrale Zone. Auch im Verstand tobt das, was die Bibel den Kampf zwischen Gut und Böse nennt, was die Bibel Sünde nennt. Das zeigt sich auch in meinem Verstand. Und deswegen ist es genauso nötig, so wie die Emotionen immer wieder unter die Führung, unter die Autorität des Heiligen Geistes gestellt werden, so ist es mit dem Verstand genauso nötig. Und das ist genau unser Bibelabschnitt heute. Aber bevor ich noch zu den Römern komme, ich mache heute ein bisschen einen längeren Anlaufweg, weil es hier wirklich um grundsätzliche Dinge geht. Und ich möchte es nicht zu hoch hängen, aber ich sage es trotzdem mal, das ist meine persönliche Überzeugung, dass jeder, der diese Zusammenhänge verstanden hat, wie IQ, EQ und GQ zusammenhängen und wie sie von Gott her zusammenhängen sollten, der versteht jeden Bibelabschnitt. Weil in jedem Bibelabschnitt, egal wo der steht, geht es immer um diese drei Zusammenhänge. Und der versteht alles, alles, was auf unserer Erde passiert. Egal ob im Bereich der Politik, egal ob im Bereich der Naturwissenschaften, egal ob im Bereich der Finanzen, der Sport, der Kultur, man kann alles ausziehen, es ist völlig egal. Alle diese Fragestellungen, die uns so bedrängen, bis zu Corona hin und Umgang damit, alle diese Fragestellungen haben mit dieser Verbindung hier zu tun. Und es ist immer die Frage, von was lasse ich meine Emotionen prägen? Und ich mache es nochmal klar, was das heißt, wenn ich das hier weglasse. Dann wird, wenn ich jetzt keine Glaubensbasis mehr habe, dann werden meine Emotionen nur von der sichtbaren Welt geprägt. Es bleibt ja nichts mehr übrig. Wenn ich die unsichtbare Welt einfach abschneide, das kann ich ja machen. Ich bin ja ein Mensch, der hat diesen Willen dazu. Ich kann einfach sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich lasse mich nur noch von dem prägen, was die sichtbare Welt ausmacht. Und die Entscheidung fällen ganz viele Menschen. Damals schon und heute auch. Dann muss ich mir aber auch die Auswirkungen klar machen. Dann werden eben meine Emotionen nur durch das geprägt, was ich mit meinen Augen wahrnehme. Es bleibt ja nichts mehr anderes übrig, wenn es keine Glaubensgrundlage mehr gibt. Und dann reagieren Menschen völlig unterschiedlich. Selbst wenn sie dieselben Informationen mit ihrem Intellekt, mit ihrem Verstand wahrnehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich meine Emotionen nur noch durch den Intellekt prägen lasse, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe gerade in die Euphorie, in die Begeisterung, oder ich gerade in die Angst und in die Depression. Es gibt keine andere Möglichkeit. Holzschnittsartig. Es kann mir natürlich jeder Beispiele sagen, wo er das anders erlebt hat. Lasse ich auch alles stehen, aber mir geht es darum, hier die Linien aufzuzeigen. Es soll bitte jeder mit seinem Leben, auch im Internet bitte, jeder mit seinem Leben und seinen Erfahrungen füllen. Dass man auf eine Information, die man mit dem Intellekt wahrnimmt, emotional völlig unterschiedlich reagieren kann, das ist mir letztes Jahr beim Champions League Finale in Madrid bewusst geworden. Da hat eine Mannschaft aus München, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber die meisten werden das wahrscheinlich wissen, welche Mannschaft das war. Da hat eine Mannschaft aus München gegen eine Mannschaft aus Paris gespielt. Und nach 90 Minuten waren auf der Anzeigetafel zwei Zahlen zu sehen. Eine Zahl für München und eine Zahl für Paris. Es durfte kein Fußballfans bei dem Stadion sein wegen Corona, aber ich gehe mal davon aus, dass hier in München und in der Umgebung von München, genauso wie in Paris und in der Umgebung von Paris, Hunderttausende von Menschen dieses Ereignis am Fernseher miterlebt haben oder am Computer. Und alle diese Menschen, Hunderttausende von Menschen in München, Hunderttausende von Menschen in Paris, haben dieselben zwei Zahlen an dieser Anzeigetafel nach Ende dieses Fußballspiels gesehen. Ich glaube, das ging 1-0 aus, wenn ich das noch so schwach in Erinnerung habe. Alle haben dieselbe Zahl gesehen. Und die Reaktion, also das war Intellekt jetzt hier, das ist diese Ebene. Ich sehe Zahlen. Aber wie Menschen darauf reagiert haben, auf diese Zahlen. Da waren die Unterschiede zwischen München und Paris ganz deutlich zu merken. Also im emotionalen Bereich waren die Unterschiede, nicht im intellektuellen Bereich. Im emotionalen Bereich war hier in München die eine Variante, Euphorie, Begeisterung, Schlachtgesänge, wir sind die Champions. Und was auch sonst, man durfte es ja in der Öffentlichkeit nicht machen wegen Corona, aber ich gehe mal davon aus, dass ganz viele Wohnungen hier in München, dass da diese Schlachtgesänge angestimmt wurden. Das war die eine Auswirkung, wenn ich meine Emotionen nur noch vom Intellekt bestimmen lasse, ich gerade in Euphorie hinein, wenn ich auf der Seite des Sieges bin. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und wenn Menschen auf der Seite der Verlierer sind, das gilt übrigens grundsätzlich nicht nur bei Fußballspielen, wenn Menschen auf der Seite der Verlierer sind, dann geraten sie in Aggression, dann geraten sie in Wut, dann geraten sie in Angst, dann geraten sie in Depression, je nach Charaktereigenschaften. Und das war in Paris ganz deutlich zu merken. Da haben nämlich Fußballfans randaliert, da haben die sich Schlachten mit Polizisten geliefert und da sind Polizisten verletzt worden. Das war Bereich Emotionen. Im Bereich Intellekt haben die Münchner und die Pariser genau dasselbe wahrgenommen. Und wie sie reagiert haben, das war der Unterschied. Und das ist dieser Zusammenhang, der auf alle Bereiche unseres Lebens zutrifft. Und nicht nur heute, sondern zu biblischen Zeiten und nicht nur zu biblischen Zeiten, sondern in gleicher Weise heute. Und das ist für mich wirklich die geistliche Herausforderung. Wovon lasse ich meine Emotionen prägen? Zuallererst davon oder zuallererst davon? Das ist keine Abwertung des Intellekts. Es ist nur eine richtige Einordnung, so wie sich Gott das eigentlich gedacht hat. Und ich mache das nochmal an drei Beispielen ein bisschen deutlich, so aus der jetzigen Zeit. Also ich schlüpfe jetzt momentan jetzt gerade aus einer Rolle raus. Ich bin jetzt gerade jetzt hier nicht der Pfarrer, der einen Gottesdienst hält. Ich bin jetzt ein x-beliebiger Bürger von Leim, der ein bisschen aus seinem Nähkästchen blättert und erzählt. Drei Beispiele. Ich habe mir dieses Kärtchen vor Weihnachten zuschicken lassen. Bereich IQ, Intelligenz. Ich schaue mir dieses Kärtchen an, denke mir, naja, es ist so nett, es sind so ein paar Blümchen drauf, ja, und so in einer Schrift, die ich kaum entziffern kann, stehen da so drei Worte drauf. Ja. Ansonsten ist es eigentlich ganz nett, ich kann es in die Hosentasche stecken. Und wenn beim nächsten Mal die Hose gewaschen wird, dann wird halt das Kärtchen mitgewaschen. Das passiert manchmal bei Konfirmanden. Aber bitte nicht weiter sagen. Entschuldigung, jetzt habe ich eine Insider-Information weitergegeben. Also sowas kommt dann ab und zu mal vor, dass dann halt so ein Kärtchen irgendwo stecken bleibt. Ja, oder man findet es vielleicht irgendwo auf dem Boden oder wo auch immer, in der U-Bahn oder einfach achtlos weggeschmissen. Weil es halt so klein und schnuckelig ist. Ja, auf den ersten Blick nett, aber eigentlich wertlos. Was soll schon so ein Kärtchen? Ja? Gibt tausende von solchen Kärtchen, die ich mir zuschicken lassen kann. Das ist das, was IQ ist. Die Ebene von Intelligenz, von sichtbarer Welt. Das nehme ich mit meinen Augen wahr. Unscheinbares Kärtchen. Tausendfach gedruckt. Nichts Besonderes. Aber als ich dieses Kärtchen aufgemacht habe und hineingeschaut habe, da dachte ich mir, mir stockt der Atem. Da habe ich nämlich was ganz Besonderes gesehen in diesem Kärtchen. Etwas Einmaliges, was es auf dieser Welt nur ein einziges Mal tatsächlich gibt. Und das ist mir zugeschickt worden. Was bin ich für ein Glückskind? Ausnahmsweise mal, aber gerade dieses Mal halt, hat es mich jetzt mal offensichtlich getroffen, dass mir was zugeschickt wurde, das hat einen Wert. Alles Geld und alles Gut auf dieser Erde kann diesen Wert nicht erfassen, den ich gesehen habe, als ich da hineingeschaut habe. Und das kann ja wahrscheinlich jeder sich vorstellen, dass das diesem Bereich hier ziemlich gut getan hat. Meinem EQ. Meinen Emotionen, die sind da so richtig, die haben so richtig das Springen angefangen. Ich bin immer dankbar, dass dann die Decke in der Wohnung ziemlich hoch ist, wo ich wohne. Dann schlage ich mal keine Beule an, ja, und so. Und dann kann ich manchmal auch auf dem Balkon nachts dann, ja, wenn's mich manchmal nachts übermannt, ja, diese Freude, diese Begeisterung, dann gehe ich auf den Balkon und schaue dann raus, ja, und dann, es ist einfach wunderbar, dass es solche genialen Entdeckungen, Erfindungen gibt. Einmalig. Und wenn ich dann vielleicht auch noch auf diese Ebene eingehe, dann kann ich ja noch lesen, was auf der Rückseite steht. Und dann bekomme ich eine geniale Stärkung für meinen christlichen Glauben, Schwarzbrot, für die Seele und für den Geist. Das war das erste Beispiel. Damit einfach mal diese Unterschiede hier, wie wir das wahrnehmen, damit das einfach nochmal anhand von konkreten Beispielen klar wird. Das zweite Beispiel, wie gesagt, ich plaudere gerade momentan aus meinem Alltag. Das zweite Beispiel ist aus einer völlig anderen Welt. Ich hole jetzt was, dann werden wahrscheinlich alle das Lachen anfangen, aber so gehört halt zum normalen Leben dazu. Stimmt's? Das Lachen war nicht ganz so laut, aber ein bisschen was zu hören und so. Das ist ein Tennisschläger, ja. Das ist IQ. Wir sind jetzt wieder in diesem Bereich. Das nehme ich mit meinem Intellekt wahr, mit meiner Intelligenz. Das ist sichtbare Welt. Dieser Tennisschläger hat eine Besonderheit. Das kennen sonst Leute vielleicht nur vom Gitarre spielen, aber manchmal Tennisspieler kennen das halt aus einem anderen Bereich. Die Seite ist gerissen. Der IQ sagt, da ist wieder ein Tennisschläger. Und bei dem ist offensichtlich dasselbe passiert. Die Saite ist gerissen. Zwei Tennisschläge, zweimal ist die Saite gerissen. Das ist jetzt die Ebene vom IQ. Und wenn ich jetzt ein bisschen tiefer schaue, also schaue ich jetzt in Anführungszeichen natürlich, und vielleicht auf die Ebene des EQ komme, was könnte das aussagen, diese zwei Tennisschläge? Ein Tennisspieler, der völlig enttäuscht und zerknirscht ist, der voller innerer Verzweiflung auf seinem Fahrrad durch die Straßen fährt, bei jedem Sportgeschäft schaut, ob es vielleicht trotz Corona-Lockdown auf hat, damit er dort seine Tennisschläger zum Besiden bringen kann, damit er endlich wieder Tennis spielen kann. Aber Lockdown in Bayern ist komplett. Kein Sportladen hat auf, niemand beseitet ihm diese Tennisschläger. Das ist jetzt die Seite von EQ. Resignation, Ärger, Wut. Manchmal dann auch auf diese doofen Politiker, die Sportgeschäfte zumachen, sodass der Sportler seine Tennisschläger noch nicht mal mehr beseitigen kann. Was sehen wir hier? Einen Tennisschläger. Das ist wieder die Ebene von IQ. Und wenn ich genau hinschaue, dann merke ich, dass bei diesem Tennisschläger die Saite offensichtlich nicht gerissen ist. Das ist jetzt Ebene IQ. Und was wäre jetzt die Ebene EQ? Es ist ein Zeichen über die Charakterart dieses Spielers, das ist alles EQ jetzt hier, dass dieser Spieler sich auch durch zwei zerschlissene Tennisschläger nicht deprimieren lässt, sondern in irgendeiner Weise irgendwo noch einen dritten Tennisschläger herkriegt, damit er auch in Lockdown-Zeiten irgendwo Tennis spielen kann. Auch wenn alle Tennishallen ja momentan auch zu sind und nicht nur die Sportgeschäfte. Das wäre jetzt die Ebene EQ.
Und wir können an dieser Stelle jetzt noch ein kleines wenig weiter tiefer gehen, nämlich auf die Ebene Geku. Wenn dieser Tennisspieler nur mal angenommen Christ sein sollte, weil es gibt auch Tennisspieler, die sind tatsächlich Christen. Ja. Wenn dieser Tennisspieler tatsächlich Christ sein sollte, dann wären wir nämlich auf dieser Ebene, dann würde der nämlich deswegen aus Begeisterung auch bei Minusgraden irgendwo hier in München an einer Wand Tennis spielen. Nicht, weil er so blöd ist und nichts Besseres zu tun hat, sondern weil er weiß, das weiß er aus der Bibel natürlich, dass sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Oder um es mit Worten vom Römerbrief zu sagen, weil wir den ja heute als Bibelabschnitt haben, Römer Kapitel 12, wir sollen unsere Leiber, Soma steht hier im Griechischen, also der Körper, wir sollen ihn Gott ganz zur Verfügung stellen. Aber ich kann nur das Gott zur Verfügung stellen, was ich selber ein bisschen pflege. Und deswegen gehört die Körperpflege im umfassenden Sinn auch zu den wertvollen Aufgaben eines Christenmenschen. Und deswegen kann ich aus 3 Tennisschlägern auch etwas über das Geku lernen, wenn ich sehe, dass es Tennisspieler gibt, die als Christen hier auch im Lockdown ihre Verantwortung für ihren Körper wahrnehmen. Drittes Beispiel. Eine Postkarte. Was seht ihr darauf, auf dieser Postkarte? Schnee, schneeweiße. Das ist IQ. Wir sind jetzt wieder auf dieser Ebene. Es ist eine Postkarte, auf der sehe ich nichts. Jetzt bräuchte ich mal allerdings eine etwas mutige Person. Oh, da ist eine. Du Bernhard, schau mal, dreh dich mal gerade um hier. Direkt hinter dir, da ist eine ganz mutige Person. Die hat es wahrscheinlich von dir gelernt, weil sie die ganze Zeit so deinen Kopf bewundern durfte. Also vielen Dank, Nora, dass du so mutig bist. Kommst du mal nach vorne, bitte? Bitteschön. Kommst einfach schon. Also die Aufgabe ist, schaust du dir es mal bitte ganz genau an, ob da vielleicht noch was anderes auch zu sehen ist, außer weißer Postkarte. Und falls, wenn du es mal bitte da reinsprichst.
Man sieht hier einen Schriftzug, da steht, ich bin immer da, Gott.
Ich bin immer da, Gott. Wunderbar, vielen Dank. Das ist jetzt schon wieder diese völlig andere Ebene. Das ist nämlich jetzt die Ebene des Geku. Also beim IQ haben wir nur eine weiße Postkarte gesehen. Und als wir genauer hingeschaut haben, oder als die Nora genauer hingeschaut hat, durch den Heiligen Geist gewirkt, hat sie gemerkt, dass auf dieser Postkarte eine Aussage über Gott steht. Ich bin immer für dich da. Und das löst natürlich jetzt, weil ich diese Sache jetzt nicht einfach vom IQ ausgehe, also weiße Postkarte, sondern vom GQ, Zusage, die Gott hier auf diese Postkarte offensichtlich, wie auch immer, gegossen hat, dann wirkt sich das von hier natürlich auch auf die Emotionen aus. Und deswegen gibt es auf dieser Postkarte noch einen Text auf der Rückseite und der steht auch auf diesem Blatt drauf. Den liest die Nora jetzt auch für die Leute im Internet.
Manchmal musst du hinschauen, sonst siehst du nichts. Manchmal musst du lauschen, sonst hörst du nichts. Die grellen Bilder, die schrillen Töne liegen mir nicht. Ich komme leise. Liebe kommt immer leise. Schließ alle Sinne auf, schließ dein Herz auf. Dann bin ich da und bleibe.
Vielen Dank, Nora. Auch erstmal, dass du den Mut hattest, dich jetzt wirklich da hier nach vorne zu gehen. Du könntest auch, wenn du magst, die Maske abnehmen sogar, weil am Mikrofon darf man die Maske abnehmen. Weil du hast jetzt ja gerade einen Text gelesen, wo es darum geht, dass ich Liebe, also Liebe ist ja ein Zeichen für Gott, dass ich Gottes Nähe erfahren kann. Ich würde dich mal gerne fragen, hast du schon mal so eine Erfahrung in deinem Leben? Also du bist jetzt ja Konfirmandin und kennst dich ja schon ein bisschen aus. Hast du schon mal so eine Erfahrung gemacht von Gottes Nähe in deinem Leben?
Also, ich will nicht sagen, dass ich so eine bewusste Erfahrung mit Gott gemacht habe, wo ich mir danach gedacht habe, jetzt war Gott da. Aber wenn ich darüber nachgedacht habe und wenn man generell darüber nachdenkt, zum Beispiel wenn man dann an dem Tag sich unterhalten hat oder gelacht hat, dann finde ich, dann ist Gott eigentlich immer da.
Vielen Dank. Und Gott hat dir, glaube ich, auch den Mut geschenkt, jetzt hier nach vorne zu kommen und das auch aus deinem Leben zu erzählen. Also nochmal vielen Dank auch. Drei Beispiele aus unserem Leben, wo das vielleicht ein bisschen deutlich geworden ist, in welchen unterschiedlichen Ebenen wir eigentlich leben. Und wir können das auf alle Erfahrungen des Alltags wirklich übertragen. Jeder hat von uns hunderte von Erfahrungen an diesem Tag. Es waren gerade drei Beispiele jetzt gewesen, wo es immer um die Entscheidung geht, wovon lasse ich mein Leben prägen? Lasse ich das nur von der sichtbaren Welt prägen, von dem, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme? Oder kommt hier diese Glaubenszusagen, diese Glaubenserfahrungen, prägen die meine Emotionen? Ich möchte dann in einem dritten Teil dann nochmal gerne auch auf die Römer zu sprechen kommen, weil alle Wege führen ja nach Rom, auch diese Predigt, da wenn wir auch einen etwas langen Anlaufweg haben. Aber damit das Ganze jetzt nicht zu kopflastig ist, hören wir jetzt nochmal ein Instrumentalstück, und zwar ist das die israelische Nationalhymne, Hatikva, die Hoffnung. Und ich denke, darum geht's ja gerade heute auch. Paulus möchte ja Hoffnung vermitteln, dass wir aufgrund dieses Glaubensquotienten auch unsere Emotionen und auch den Intellekt stabilisieren können und einfach immer stärker auch in diese Welt Gottes hineinwachsen können. Wir hören jetzt Hatikva und dann gibt's in einem dritten Teil noch so einen Ausflug noch zu den Römern, weil wir da auch für unser Gemeindeleben ein bisschen was lernen können. Weil das, was jetzt hier steht, das ist alles nichts Neues, das ist überhaupt keine Erfindung von der jetzigen Zeit. Das hat Paulus auch schon gewusst, diese Zusammenhänge. Und deswegen hat er eben den Christen in Rom, und Rom war die Hauptstadt des damaligen Reiches, hat er denen wirklich Mut gemacht, sich nicht zuerst von der sichtbaren Welt beeinflussen zu lassen oder prägen zu lassen, sondern wirklich von der Glaubensgrundlage. Und was haben die Christen in Rom gesehen? Sie haben zum einen eine wunderbare Herrlichkeit gesehen. Rom war damals ja eines der bekanntesten Städte im ersten Jahrhundert nach Christus überhaupt in der ganzen Antike. Prachtvolle Bauten, Stadtvillen. Jeder Feldherr, der siegreich die Via Appia dann nach Rom kam, dem ist eine Statue hingestellt worden im Kolosseum. Zigtausende von Menschen haben da irgendwelche Zirkusspiele miterlebt. Also Prunk und Glanz und alles vom Indischen Ozean sind Waren hergekommen, aus Nordafrika, von den Nabatäern sind Waren angeliefert worden. Das war das Zentrum der damalig zivilisierten Welt. Das haben die Christen, die ja da in Rom gelebt haben, haben sie ja Tag für Tag, die mussten ja nur aus ihrer bestandenen Wohnung raus, dann haben sie das ja vor Augen gesehen. Und das Geschrei, die Leute wollten natürlich auf der Seite des Siegers sein, ja. Also fast alle Römer wollten da Anteil haben, ja. Die haben mitgejubelt, ja, wenn so ein Feldherr wieder kam, ja. Und waren begeistert, ja. Und Ave Caesar und Viva Augustus, ja. Und alles dann geschrien. Das war die eine Seite, die Christen gesehen haben. Und dann gab es aber noch eine andere Seite, nämlich die vielen Sklaven. Das ist ja ein altes Problem auch, dass die Römer, wenn die irgendwo ein Land ergriffen haben, erobert haben, dann haben sie die Leute versklavt. Das hat der IS mit den Jesiden auch gemacht im Irak vor ein paar Jahren. Und dann auf irgendwelchen Sklavenmärkten verkauft und dann sind die angekommen. Und hatten überhaupt keine Rechte, einfach ausgebeutet als Arbeitskraft. Der Markus Spieker, der schreibt in diesem Buch wirklich teilweise brutal, brutal offene Geschichten, wie es denen ergangen ist, in Rom, in der Hauptstadt. Einfach nur ausgebeutet. Und wenn sie nicht mehr arbeiten konnten bei einem der politisch Verantwortlichen, der hat die einfach in den Teich schmeißen lassen, wo fleischfressende Fische drin waren. Das war das Ende. Das haben die Christen in Rom ja hautnah miterlebt. So wie wenn wir das jetzt hier in München miterleben würden, wenn das jetzt hier passieren würde im Englischen Garten. Und als einmal der römische Bürgermeister erstochen wurde, wahrscheinlich aus demselben Grund wie der Herr Mooshammer vor einigen Jahren hier mal südlich von München in seiner Villa umgebracht worden ist,
So ist auch damals mal der römische Bürgermeister getötet worden. Da hat die römische Justiz hart durchgegriffen und hat 400 Sklaven, 400 aus dieser Villa, da kann man mal sehen, wie viele Leute da überhaupt drin waren, 400 Sklaven zur Kreuzigung verurteilt. Und Markus Bieger beschreibt das in seinem Buch, wie das dann war, als diese ganze Kohorte, so wie die Häftlinge am Konzentrationslager am Ende des Zweiten Weltkrieges, wie die durch die Straße getrieben wurden, auf einen Hügel außerhalb der Stadtmauern und dort elendig zugrunde gerichtet worden sind. Und bei diesen 400 Sklaven waren wahrscheinlich auch Christen dabei. Weil der christliche Glaube sich im ersten Jahrhundert nach Christus zuallererst bei den Sklaven verbreitet hatte. Das ist so wie in Indien. Die Kastenlosen, die am wenigsten Rechte haben oder gar keine, die sind am offensten für das Evangelium. Das war damals im ersten Jahrhundert auch schon so. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass bei 400 Leuten auch Christen mitgekreuzigt wurden, weil einer den Bürgermeister umgebracht hat. Das haben die Christen hautnah miterlebt. Die Schreie gehört. Auch ihre Glaubensgeschwister, die Schreie ihrer Glaubensgeschwister, und sie konnten nicht eingreifen. Das ist der Hintergrund von Römer 12. Und deswegen war das Paulus auch so wichtig, ja, dass sie eben ihren EQ nicht von der sichtbaren Welt bestimmen lassen, weil die wären kaputt gegangen, seelisch kaputt gegangen. Sondern von der Glaubensgrundlage her, vom Wort Gottes, von dieser Zusage, die wir gerade vorhin auf dieser Postkarte gehört haben, ich bin da, sich das immer wieder zuzusprechen, zu vergegenwärtigen, im Alltag umzusetzen. Und sie haben es in zweifacher Weise praktiziert. Die erste Weise war, das ist dann der Abschluss, die erste Weise war, sie haben persönliche Evangelisation durchgeführt. Das ist auch nichts Modernes. Das ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Woher weiß ich das? Apostelgeschichte 28, die letzten zwei Verse, es sind manchmal wirklich die letzten Verse, die die entscheidenden Informationen geben. Bitte zu Hause lesen, die letzten zwei Verse von Apostelgeschichte 28. Paulus war in Rom, 2 Jahre lang in einer Mietwohnung, ungehindert hat er das Evangelium weitergesagt, persönliche Evangelisation. Die konnten keine Freiluftveranstaltungen durchführen, so wie wir heute in Corona-Zeiten auch keine Freiluftveranstaltungen durchführen können. Aber sie wussten, das Evangelium, das soll weitergehen. Und wenn es eben nicht in der Öffentlichkeit ist, dann im persönlichen Gespräch. Und das ist ja genauso wie bei uns heute. Da sind wir plötzlich mittendrin. Genau das, was die Christen damals vor 2000 Jahren in Rom gemacht haben, ist unser Konzept momentan in den Corona-Einschränkungen. Es sind keine öffentlichen Veranstaltungen möglich, aber persönliche Evangelisation. Das war das eine. Und das zweite, sie konnten auch keine öffentlichen Gottesdienste durchführen. Das wäre sofort verboten worden vom römischen Senat. Also sind sie in den Untergrund gegangen, im wörtlichen Sinn. In die Katakomben, ich habe das mal besucht vor einigen Jahren, das war ein System, also unser heutiges U-Bahn-System, das ist so dem ein bisschen nachgebaut. Also wirklich Dutzende von Kilometern unter der Erde waren da ausgegraben als Begräbnisstätte und da sind die Christen immer reingegangen am Sonntag, am ersten Tag der Woche, um ihre Gottesdienste zu feiern. Weil auf der Erdoberfläche ist der Kaiser als Gottes Sohn verehrt worden und unter der Erdoberfläche haben die Christen bei den Toten ihren lebendigen Gott gelebt und Gottesdienste gefeiert. Weil sie wussten, gerade in Zeiten der Einschränkung sind die Gottesdienste so wichtig. Und wenn sie eben nicht sozusagen auf der Erdoberfläche durchgeführt werden können, dann haben sie sich Nischen gesucht, im wörtlichen Sinn. Und die waren immer an unterschiedlichen Orten und dann haben sie das Ichthus-Zeichen mit dem Kopf nach vorne immer so als Hinweisschild an die Mauern von ihren Katakomben hingemacht, damit die Christen es auch gefunden haben im Labyrinth. Also das sind so zwei konkrete Beispiele, wie wirklich die Christen in Rom das beherzigt haben, was Paulus gesagt hat, lasst euch verändern, lasst euren EQ nicht vom EQ zuerst prägen, sondern immer von der Glaubensgrundlage. Und ich denke, das ist gerade in unserer Zeit der Einschränkungen, ist es sowas von wichtig auch, dass wir nicht von den Informationen der Medien alleine und nicht von dem, was wir wahrnehmen, unser Leben und unsere Emotionen prägen lassen, sondern von den Glaubensgrundlagen, von den Zusagen Gottes in seinem Wort. Und ich denke, dass das eine gute Wegweisung auch für dieses Jahr ist. Amen.
Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.